Herzlich willkommen bei der, die das Social Media Podcast Social Vita. Das ist unsere 13. Folge. Ich bin Paulina, gegenüber sitzt mein Co-Founder Pascal. Gemeinsam haben wir Charles & Charlotte, eine Social Media Agentur. Wir haben heute eine super geile Gästin bei uns. Wir sprechen über Produktion, wie sich die Produktion in den letzten oder die Produktionsbranche in den letzten 12 Jahren verändert hat. Und im ersten Teil, der ist ein bisschen konfus, sprechen wir über den DDA, Deutscher Digital Award, organisiert vom BVDW, yay! Und einem Workshop in Würzburg.
Super.
Ich wünsche euch viel Spaß. Pascal, wie geht's dir?
Kann man auch noch anfangen?
Nein, wir machen jetzt weiter. Pascal geht schlecht, Pascal ist krank.
Nein, ich bin wieder gesund. Okay. Ich bin wieder gesund, ich war auch beim Arzt, das wird das alles untersucht. Ist das so privat? Nee. Egal. Ich war nicht krank, ich war immer so oft erkältet. Alle 2 Wochen. Vorher wusste ich nie, wie ein Arzt von innen aussieht. Und mittlerweile bin ich da wirklich Stammkunde, hab da so eine Karte, so eine Stempelkarte.
Ja, es wirkt so ein bisschen einfach so, als wäre dein Immunsystem irgendwie ein bisschen noch runtergeschraubt.
Also kann immer, ich wenn, die Aluhut-Theorie?
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber ich erzähle nur, was er gesagt hat. Kann ich es nur? Okay. Paulina schüttelt ganz vehement den Kopf. Also, auf jeden Fall, das wird sich angeschaut. Aber wir kommen ja auch gerade einfach aus Würzburg.
Ja, wir waren bei einem richtig coolen Workshop.
Heute Morgen noch in Würzburg waren?
Wir waren heute Morgen in Würzburg. Ich war davor 3 Tage in der DDA-Jury.
Stimmt.
Und ich muss sagen, Leute, reicht da mehr ein, vor allem in der Social-Kategorie. Also ich habe ja gerade erzählt, dass ich in der Jury war. Reicht da mehr ein, weil die Cases waren super, aber ich glaube, da geht noch mehr. Gerade von coolen, jungen, hippen Agenturen. Alter, reicht eure Arbeit ein, weil die wird bestimmt awarded.
Ja, das wird der Wettbewerb auch größer für uns.
Ja, aber Fox TV Go Social.
Ja, bin ich auch bei der Collaborate Don't Compete tut es. Und wir haben ja generell diese Mission, Social noch mehr Sichtbarkeit zu geben. Eben. Aber das wäre auch meine Frage. Das heißt schon, die anderen Kategorien, also Deutscher Digital Award zeichnet exzellente Arbeit im digitalen Raum in Deutschland aus. Und heißt aber, dass da zum Beispiel mehr Websites eingereicht werden als Social Arbeiten.
Nein, das heißt es nicht. Das heißt, Social war schon die größte Kategorie tatsächlich.
Okay, aber da ist noch mehr Luft, sagst du.
Da ist einfach noch mehr Luft an der Qualität. Also ja, zum Beispiel so Kategorien wie Community Management, da kenne ich einfach echt coole Cases aus der Branche und von befreundeten Agenturen, wo ich sage, hey, warum habe ich den Case nicht gesehen da? Ich weiß auch, dass die Einreichung natürlich immer Geld kostet und so. Und ich meine, wir sind ja auch nicht jetzt die Award-Jäger. Aber ich hätte mir da einfach noch mehr und andere Dinge gewünscht.
Ja. Wobei wir mit Nikon, unserem schönen Mystery Box Case, wieder auf der Shortlist stehen und jetzt uns sehr stark dem 16. Mai entgegenfiebern und schauen, wie sagt man so schön, ob das dann in ein Edelmetall konvertiert.
Ja, dazu kann ich nichts sagen. Und
du weißt es aber.
Was ich, bei deinem eigenen Case, das musst du rausgehen. Was ich aber tatsächlich nochmal sagen will, ist Shoutout an den BVDW und auch an den DDA. Toll organisiert, einfach richtig geiler Award, richtig coole Jury, das hat so viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr einfach noch geilere, noch aufregendere Cases sehen. Obwohl das, glaube ich, schon ein sehr gutes Jahr war, aber gerade für Social, für die Kategorie setze ich mich einfach day in, day out ein.
Ja, gute Mission, richtig, richtig wichtiger Call. Und nochmal kurz der Workshop in Würzburg, kann man sagen, war für S. Oliver. War geil und ich muss sagen, ich bin echt, ich bin so ein großer Fan von diesen In-Person-Meetings. Also krass, nicht bei jedem Meeting, man muss das echt anlassbezogen machen, aber die Dynamik, das Ping-Pong, die Qualität vom Outcome ist wirklich Welten. Es war echt, gestern habe ich das Gefühl, wir sind irgendwie über ganze Berge geklettert, gesprungen leichtfüßig. Und ich möchte jetzt echt nochmal einen Raum werfen, auch hier an alle Charlies, die das hören, alle anderen Agenturen. Ich finde, das ist so ein super, 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 super starkes Setup und Instrument, sich im Workshop zusammen die Köpfe rauchen zu lassen, zusammen Probleme zu lösen. Geil fürs Team Spirit, geil
Shoutout
fürs Vertrauen.
Shoutout an das Team, das einfach den krassesten Workshop ever auch designt und organisiert hat.
Shoutout an S. Oliver, die haben richtig abgerissen. Ja. Geil, das war toll. Cool.
Sweet.
Okay.
Ab zum zweiten Teil.
Viel Spaß.
Ja, ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Neben uns sitzt Franziska, Mitgründerin vom Content-Studio Glutamat. Mega Name übrigens, sage ich auch immer allen.
Ich finde den auch so geil.
Ja, wie seid ihr darauf gekommen? Also, du musst gleich erzählen, was machst du da? Was macht ihr? Aber wichtigste Frage, wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Zu dieser Namensfindungsgeschichte gibt es so viele unterschiedliche Anlässe und Ansätze.
Oh, wollen alle hören.
Dass, ja, ihr habt mir gerade noch Druck gemacht mit der Zeit. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist ein Begriff, den jeder für sich auch selbst interpretieren kann. Deswegen gebe ich euch die Frage zurück, was versteht ihr, was macht das denn mit euch, wenn ihr das hört?
Lustig. Also für mich ist es Sachen geiler machen, ganz einfach. Also Glutamat ist ja ein Geschmacksverstärker und dieses verstärkende Element wäre meine erste Assoziation. Und ihr macht wahrscheinlich sehr viele Sachen, die geil sind, die knallen, die gut schmecken. So, das wäre mein Gedanke. Und wenn ich euch nicht kennen würde, dann würde ich auch sagen, dass ihr auf Food fokussiert seid, was ihr nicht seid.
Nee, das ist immer, also vielen Dank, ja. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Umschreibung. das ist tatsächlich mit Food, also machen wir auch. Aber da ist es tatsächlich manchmal auch problematisch, ja, weil Leute so denken so, das finden wir irgendwie komisch. Schon öfter mal, wir waren ganz am Anfang, als wir so frisch gegründet waren, so vor 12 Jahren, öfter mal, weil wir eben 2 weibliche GründerInnen sind, öfter mal eingeladen, so im Wirtschaftsministerium oder so, weil da wollte man sich so austauschen über das, was die Frauen anders machen, keine Ahnung. Und dann war das immer sehr witzig am Buffet, wenn man so am Buffet steht und dann steht der Name und drunter steht Glutamat und alle mal so, ja, hoffentlich hier im Buffet kein Glutamat drin. Also wir haben das in dem Kontext schon manchmal bereut, dass wir so heißen. Aber grundsätzlich ja, keine Ahnung. Also es ist einfach, uns gibt es schon eine Weile, wir fanden das damals genau aus den Gründen, diese Sachen verstärken, aber gar nicht unbedingt selber so dem Ganzen einen Stempel mitgeben. Ne? Also ein Geschmack, der da ist, rausarbeiten. Und nicht so sagen, wir machen jetzt Julia und Franzi Sachen oder Team XY, sondern wir gucken, was für die Leute passt und machen es hoffentlich besser.
Ja, witzig. Kannst du unseren HörerInnen vielleicht ganz kurz einen Rundown geben, was genau ihr bei Glutamat macht?
Ja. Wie viel Zeit habt ihr? Also wir haben uns tatsächlich immer so ein bisschen, deswegen ich glaube, wenn man irgendwas mit Content sagt, dann ist es zwar sehr, sehr vage, aber trifft es leider immer noch am besten. Weil als wir angefangen haben, wir haben so richtig als klassisches Redaktionsbüro quasi angefangen. Mhm. Also wir haben für Online-Redaktionen, als das noch die relevanten Plattformen waren, und das ist noch gar nicht so lange her, haben wir ausgelagert die Redaktionen unterstützt oder waren die Redaktionen. Videocontent, aber auch tatsächlich klassisch Text. Und dann nach und nach hat sich die Sache immer so quasi mit dem Fluss der Geschichte verlagert. Wir hatten dann irgendwann Red Bull als ersten Brandkunden und die haben ja schon sehr, sehr früh damit angefangen, das, was wir heute wahrscheinlich so Branded Entertainment nennen würden, auf einem sehr großen Scale sehr früh zu machen. Also haben wir quasi einen Kopfsprung in Strategie, Konzeption, aber dann eben auch Umsetzung von so wirklich eigentlich sehr, sehr großen, verzahnten Kommunikationsprojekten gemacht. Alles immer in einem Culture-Kontext, also immer mit einem Schwerpunkt Lifestyle, Musik. So. Und dann kam als nächstes Nike dazu, auch relativ früh. Das ist, glaube ich, so 8 Jahre her. Und da hatten wir natürlich auch, da hatten wir ein neues Team, da waren wir bei Comms auf einmal, obwohl wir gar keine PR-Agentur sind. Und haben da aber mit denen gemeinsam auch so eine neue Form von Brand-Comms gemacht, die eben darüber hinausgeht, dass man klassisch PR-Mailings verschickt, sondern eher, dass man überlegt, mit welchen Creatoren, Artists möchte man zusammenarbeiten, wie entwickelt man Narrative. Und über welche Kanäle spielt man die? Also eher so auch von Brandseite auch sozusagen, wir wollen nicht reine Mitteilungen rausschicken und dann werden die irgendwie adaptiert, sondern wir wollen selber die AbsenderInnen sein von unseren Inhalten. Und daraus hat sich eben so eine Mischung aus schon auch Strategie, aber vor allem einem Produktionsfokus entwickelt, wo wir schon so eine Mittlerrolle haben zwischen Brands, zwischen Artists im weitesten Sinne, aber auch eben so eine Produktion nicht nur unter dem Gesichtspunkt machen, was kommt raus, so wie so klassisch, wenn man TVC scriptet oder so, ne, und dann macht man eine Direction und sagt, da ist jetzt hier eine Totale und dann kommt hier der Burger reingefahren und dann geht alles in die Luft, sondern sozusagen, wie kann man einen Raum schaffen, damit das, was die Marken wollen, was die Artists wollen, also so ein Raum schaffen, dass alle auch tatsächlich authentisch sein können in einer künstlichen Situation, weil da braucht man sich ja nichts vormachen, ne? Das ist ja nicht, also diese Lust auf authentische Geschichten in einem Werbekontext ist natürlich, also da ist die Authentizität einfach eingeschränkt, natürlich, qua Setting. Mhm. Ich glaube, das können wir gut. Labarababer. Es gibt noch ein anderes kleines Team bei uns, das aber auch eng verknüpft ist mit genau diesen Gedanken oder diesen Dingen, die wir machen. Und das ist eine Art, so ein kleines Distributionslab. Also das ist so ein kleines Team, das sich damit beschäftigt, über welche Kanäle diese ganzen Informationen, Geschichten, in welcher Form ins große Content-Universum rausgespült werden. Das ist aber tatsächlich, da bräuchte ich jetzt Julia an meiner Seite, die sich, weil sie einfach auch einen tatsächlich technischen Background hat, was sehr spannend ist, auch viel mit KI beschäftigt und genau. Und wir da so ein bisschen, immer auch so ein bisschen rumwursteln. Also man kann gar nicht so sagen, ich kann immer so einen Status quo sagen, was machen wir gerade, was haben wir gemacht. Aber das entwickelt sich einfach immer weiter, so wie, wisst ihr ja selber, wie sich so das Geschichtenerzählen immer weiterentwickelt.
Ja, true. Würdest du denn sagen, ganz blöd jetzt einfach für unsere HörerInnen auch, aber auch für mich, wenn du das jetzt prozentual irgendwie auf, also es ist jetzt ganz viele Dinge, von ganz vielen Dingen gesprochen, also einmal Strategie ist, glaube ich, ein Riesenteil bei euch, ne? Mhm. Aber auch dieses Thema Produktion ist ein Riesenteil bei euch und dann so alles andere, was mit Content zu tun hat. Ist das so ganz gut zusammengefasst?
Ja.
Ja?
Ja. Ich sage einfach immer ja.
Okay. Ja, nee, also wir haben jetzt ja zusammen, also auch für unsere HörerInnen, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet auf einem sehr, sehr coolen Projekt, was jetzt auch, glaube ich, bald live geht. Ich weiß gar nicht, ich sag mal lieber nicht die Brand. Dürfen wir die sagen?
Ich glaube, die freuen sich, wenn wir das sagen.
NABU,
oder? Das
hallo ja, NABU.
Das ist ja hier unser immer mal zwischendrin NGO-Herzensprojekt. Das darf man genau. Auf jeden Fall sagen, oder?
Okay, also wir haben auf jeden Fall für den Naturschutzbund Deutschland zusammengearbeitet und da habt ihr eben auch die Longform-Produktion gemacht und wir haben die Social Snippets gemacht. Deswegen war bei mir jetzt Produktion tatsächlich irgendwie so the thing. Aber es ist ja super interessant, dass ihr da wirklich noch so viele andere Dinge macht, die da auch angedockt sind.
Ich glaube, dass die Produktion jetzt zumindest für den Teil, den ich mitverantworte, schon ein Kernstück ist. Aber ich glaube, dass, und das ist ja jetzt zum Beispiel beim NABU, haben wir ja in einem Agenturkonglomerat zusammengearbeitet, ne? Ihr vor allem für Social und auch Strategie natürlich. Das Projekt kommt ja von euch, ne?
Mit Oderlein.
Mit Oderlein, genau. Ja. Oderlein eben auch für Media und Distribution.
Und Strategie auch.
Und Strategie.
Also richtig crediten.
Ja, auf jeden Fall. Props an alle. Auch bestes Team einfach. Aber ich glaube, es ist schon gut, also ich glaube, wir würden uns schon verankern in der Produktion, aber eben in dem Bereich, den wir, also wir machen ja nicht die klassischen TVCs, wir haben schon, das kann ich gern später auch mal erzählen, als Beispiel, an einem TVC mitgearbeitet, aber da würde ich sagen, es ist so klassisches Produktionsgeschäft, aber das, was wir machen, ist ja eben auch Hand in Hand mit der Strategie zu überlegen, welche Leute werden da involviert, wie kann man an die Geschichten, wie vernetzt man die Geschichten der Menschen, die man da vor die Kamera packt, mit den Narrativen der Brand. Wie können die überhaupt das machen, was sie machen, in so einem künstlichen Setting, in so einem künstlichen Clash? Und ich glaube, da gehört eben auch ein strategisches Denken und ein strategisches Verständnis dazu. Weil umsetzen können wir super gut. Aber ich glaube, wenn man so zusammen denken kann und auch so zusammen aus den verschiedenen Perspektiven ausklamüsert, ich glaube, so arbeiten wir am besten und am liebsten. Mhm. Also am liebsten mit anderen zusammen. So,
ja, das stimmt. Das hattet ihr auch. Ihr hattet ja auch bei dem NABU-Projekt quasi die CreatorInnen Celebrities rangeholt. Mhm. Noch eine Frage nur und dann sind wir auch durch mit dem, was macht ihr eigentlich? ich finde das immer spannend, weil wenn wir über Produktion sprechen, dann gibt es ja unterschiedliche Modelle. Also manche Companies haben inzwischen da 3 Leute sitzen, können aber innerhalb von einer Woche TVC-Produktion hochziehen durch Freelance-Network. Andere haben das alles wirklich in-house. Wie sieht das bei euch aus? Arbeitet ihr damit FreelancerInnen zusammen? Habt ihr da irgendwie ein Kernteam in-house? Wie stellt ihr so eine Produktion auf die Beine? Jetzt mal ganz platt gefragt.
Also wir haben ein Kernteam in-house, aber mehr.
Wie viele sind das?
Das sind in der Produktion sind das mit Postproduktion 5. 5. Und das ist eben so groß, dass wir in der Lage sind, so einen gewissen Grundstock an Qualität oder auch so an Basics, ne, und Nachbesserungen, alles, was es braucht, so ein solider Partner zu sein, auch in einem größeren Scale. Und aber klein genug, flexibel zu sein in der Kreation. Mm. Weil das ist ja das Problem, dass große Netzwerkagenturen haben, dass wenn man so einen Full-Service-Anspruch hat, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, ob man jetzt gerade berät, weil man denkt, dass es cool ist oder dass es sinnstiftend ist zumindest.
Ja.
Oder weil man seine Unit verkaufen muss. Und das hat sich für uns als eine ganz, also wir hatten schon mal mehr, wir hatten schon mal weniger und es hat sich für uns als eine ziemlich gute Zahl rausgestellt. Und dann ist es ja auch so, dass über eine Produktion die Marke ja nicht nur mit den ProtagonistInnen vor der Kamera verbunden wird, sondern auch eben mit Creatern hinter der Kamera. Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, auch vom Thema, von dem Anspruch, den man hat in Sachen Gays zum Beispiel. Wir hatten eine Produktion für Adidas, da ging es um Menstruation und Leistungssportlerinnen und Menstruation und wie der Zyklus irgendwie die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Und die haben sich total gefreut, dass wir da mit zwei weiblichen DOPs ankamen. Was, ja, ist doch klar irgendwie. Also,
wäre halt auch weird, if not.
Ja, aber es ist oft eben nicht so.
Ja, ja, true.
Und deswegen sind wir da. Wir haben ein festes, freies Netzwerk, aber wir sind da ganz offen für ganz viel.
Eine letzte Frage. Jetzt habe ich eben schon gesagt. Nee, weil das mich wirklich nochmal interessiert. Und zwar, beim NABU hattet ihr auch die Celebrities und die CreatorInnen geliefert. Woher habt ihr dieses Netzwerk? Also, weil ihr seid ja im Endeffekt keine Creator- oder InfluencerInnen-Agentur. Mhm. Und hab da, würde ich auch sagen, nochmal ein anderes Set an Menschen auf dem Schirm, als wenn wir sind ja sehr in dieser krassen Social Bubble und wenn ich jetzt mit einem Influencer Relationship Manager spreche, Managerin, sorry, dann kriege ich da, glaube ich, andere Vorschläge als bei euch. Warum sind die bei euch so anders? Woher habt ihr diese Connections? Die sind ja nicht bei euch gesigned oder so. How? Why?
Weil wir so nett sind. Nee, es ist tatsächlich so, dass, und das ist ein bisschen ähnlich wie mit der Kreation und der Offenheit dafür. Also es macht total Sinn, dass es klassisch Management gibt und es gibt auch gewachsene Verbindungen. Aber wir wollen uns auch da nicht so festlegen, weil man sonst ja auch so ein bisschen in die Bredouille kommt, dass man Leute passend macht. Mhm. Und das ist weder für die Leute gut, noch für die Brands meistens. Und wir sind da einfach super weit aufgestellt, einfach weil wir so, ja, wie soll ich sagen, so ein, auch so von den Produktionen, die wir machen, so eine wilde Mischung haben aus tatsächlich eher storylastigen Formaten. Also wir haben mal, da sind wir auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu einer Fernsehshow gekommen, die dann auch tatsächlich für den Grimme-Preis nominiert war. Es war so, okay, cool, das machen wir auch im Fernsehen. Und sind einfach, ich glaube, wir sind einfach gute Netzwerker und ich glaube auch, dass auf sich viele auf den Produktionen total gesehen fühlen. So, was ich immer denke, was selbstverständlich ist, dass man irgendwie gut miteinander umgeht, dass man sich kümmert, dass es keine, sich rumgeschrien wird. Das sind so einfache Sachen, aber es ist halt in der Realität oft anders. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Empfehlungsmanagement. Und deswegen haben wir oft so einen guten Stein im Brett. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass da gar kein Kontakt ist und wir einfach fragen. Also wenn das Projekt gut ist und wenn man irgendwie so ehrlich ist, auch mit dem Projekt und sagt, Ich habe verstanden, das ist ja im besten Fall, wenn man das auch umsetzt, hat man ja im besten Fall verstanden, warum das gut ist oder was daran Spaß macht oder was es jemandem nützt. Dann kann man auch tatsächlich mal jemanden anrufen und fragen, ob er nicht Lust hat mitzumachen. NABU war jetzt natürlich speziell, weil es ja einfach auch ein Pro-Bono-Projekt ist, ne, mit keinen großen Gagen. Und dann, immer wenn es um Gagen geht, muss es natürlich auch passen. Aber wenn die Leute fair bezahlt sind, dann ist es ja auch ein faires Geschäft, ne?
Klar, da hast du total recht. Ich habe jetzt explizit da nochmal nachgefragt, einfach weil wir ja beim NABU das erste Mal zusammengearbeitet haben und ich da halt irgendwie eine Liste von A-Listern bekommen habe. Es war so, ja, die können wir dann alle mal anfragen. Und ich so, excuse me? Also irgendwie von so Helene Fischer, Herbert Grönemeyer, keine Ahnung, Bibis Beauty Palace. Und du bist so, how? Also
ja, und everything in between.
Ja, genau.
Aber das kommt natürlich schon auch noch so von diesen, also ich glaube so Red Bull und Nike und dann machen wir auch viel mit Live Nation, ist natürlich in diesem ganzen Entertainment-Bereich wahnsinnig gut vernetzt. Und dann ist es auch irgendwann so, dann kennt man sich halt irgendwann so.
Ja.
So ja, wie wenn man immer in die gleiche Kneipe geht, kennt man sich auch irgendwann. So ein bisschen.
Steht da halt Helene Fischer irgendwann, ne? Ja. Ganz klar.
Ja, die ist tatsächlich echt hard to get. Also wenn wir das mal schaffen, die macht ja eigentlich wirklich, glaube ich, nichts. Aber es ist auch spannend, weil auch da, ne, du denkst so, irgendwie so Schlager, I don't know, ist jetzt nicht meine Musik. Aber die kriegt ja auch immer wieder, jetzt hat sie irgendwie mit 24 Tim einen Song gemacht. Das ist ja schon auch alles so Genre-Bending, was da gerade passiert. Mhm. Gerade im Entertainment, dass so Kooperationen zustande kommen, wo du denkst, huh, hab ich ja irgendwie nicht erwartet. Also ganz spannend.
Voll.
Safe. Was mir direkt einfällt, ist, wenn du, also du hast gesagt, ich habe vor 12 Jahren gegründet.
Ich glaube schon.
Ja, und da war Red Bull mit Brand Entertainment eine der ersten Brands, was ich schon mal krass finde, also Chapeau, ne? Und wie siehst du, wie entwickelt sich gerade das Content- und Produktionsgame, ne? Also im Vergleich von vor 12 Jahren, wo ist es jetzt, wo geht's hin? Kannst du da irgendwas erkennen, dass ihr was tut? Fällt dir da irgendwas auf, wo du sagen würdest, ja, das ist spannend, das ist eine Entwicklung?
Also ich glaube, das ist ja so ein altes Gesetz, ne? So bestimmte Sachen verschwinden nicht, werden vielleicht nicht, also verlieren so ein bisschen an Größe und Relevanz, aber wenn man in dem Bereich, so wahrscheinlich auch klassische Werbung, gut ist, dann wird es nicht weggehen. Aber es gibt eben, es sind halt sehr, sehr viele Kanäle dazu gekommen. Und das finde ich schon spannend, so zu gucken. Es gab eine Zeit lang, glaube ich, auch so einen Trend wieder so ein bisschen weg, gerade im Branded-Content-Bereich, so viel zu machen. Also eben dieses Media-House-Thema ist ja auch eine Ressourcenfrage. Also wenn man sowas anfängt, braucht man unglaublich viel Ressourcen. Jetzt ist aber so die Herausforderung, es gibt so viele Kanäle, die nochmal eine andere Distributionslogik haben, dass man eh viel mehr Content braucht. Sodass so aus so einem TVC, wenn man da jetzt irgendwie so Snippets, so, wie das früher ja gemacht wurde, ne, dann mache ich einen 60-Sekünder für TikTok oder mache noch einen Takeout. Und dann merkt man so, ja, das kommt gar nicht mehr an irgendwo. Also das ist schon, also ich habe das Gefühl, das Verständnis dafür, was man braucht, auch an Menge, um bestimmte Narrative durchsickern zu lassen, das hat zugenommen auf Brandseite. Es wollen viel mehr. Auch den Budget-Shift zu machen und auch so ein bisschen die Anerkennung, auch gerade für Social Content. Ne, wir hatten uns ja noch am Nabu-Set drüber unterhalten, da wart ihr ja auch vor Ort mit einem eigenen Format. Und die Kolleginnen, die das gedreht haben, waren auch so, boah, das passiert uns ganz oft, dass wir in so ein Set kommen und wir werden so ein bisschen behandelt wie die B-Roll. Mhm. Und auch Props an die B-Rolls auch. Also das ist ja das, was die meisten Leute sich dann angucken. Und es ändert, ich habe das Gefühl, das ändert sich. Und das freut mich auch total. Also so, dass man sieht, so TikTok ist nicht so die Resterampe, wo noch so ein paar lustige Videos irgendwie rausgeschnitten werden, sondern da finden, also so ein bisschen mehr das Verständnis, dass es zum Beispiel auch kein Format ist, TikTok, sondern halt ein Kanal und da ist alles Mögliche möglich. Da sind verschiedene Themen möglich, da ist auch eine Thementiefe möglich. Das ist so die Hauptveränderung, die ich sehe, dass ich denke, die Leute checken das mehr.
Mhm. Und produziert ihr dann für die unterschiedlichen Kanäle oder Plattformen unterschiedlichen Content? Also das TikTok-Video, macht ihr das nur auf TikTok oder macht ihr das auch auf Reels und Shorts oder macht ihr dein eigenes Real-Video, weil das dann nochmal anders ist für euch? Wie geht ihr daran?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also im Best Case ist es ja so, dass wir da nochmal mit Spezialistinnen zusammenarbeiten, weil ich glaube, und wir haben ja da auch einen gemeinsamen Case, weil ich glaube, das heißt nicht, dass wir das dann nicht drehen können und dass wir es nicht schneiden können, aber dass wir nochmal eine andere Perspektive haben, gerade wenn wir eine Longform zum Beispiel machen. Und es kann dann in beide Richtungen gehen. Also dann kann zum Beispiel, wir hatten es auch schon öfter, dass in die Longform dann kürzere Formate eingebaut werden, die man dann wirklich für TikTok als eigene Formate verwendet. Aber dann kommt es nicht aus der Longform Resterampe, sondern es gibt ein TikTok-Format oder ein Reel-Format. Und das quasi wird in die Longform integriert. Also ich glaube eher so. Und das kommt immer voll auf das Projekt an und auch voll auf die Protagonisten, was da Sinn macht. Also manchmal sind es wirklich Outtakes, die dann interessant sind, ne? Oder noch so ein Interview an der Seite. Und manchmal gibt es tatsächlich einfach nochmal eine richtige eigene Show für einen anderen Kanal.
Ich habe noch eine Frage, auch weil, also geht so ein bisschen, oder hast du eine Anschlussfrage?
Nee.
Okay. Auch geht auch auf diese lange Zeit oder lange Erfahrung von dir ein. Und zwar spreche ich immer viel, ich habe auch ein paar Freunde, die in der Produktionsbranche arbeiten. alle, die so ein bisschen Erfahrung auch schon unterm Gürtel haben, sagen halt, dass sich die Budgets so krass verändert haben. Also dass irgendwie so vor Corona und so noch so vor 5 bis 7 Jahren irgendwie halt noch so viel Kohle da drin war und dass jetzt irgendwie versucht wird, alles irgendwie zu, also ein bisschen den Gürtel enger zu schnallen. Mhm. Und das hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dich heute zu fragen, ob du das auch so siehst oder ob das Netzwerk aus euren Freien das so sieht oder ob das jetzt bei mir einfach gerade so ein Zufall ist, dass ich das so gespiegelt bekommen habe.
Also ich glaube, freie Kreation war schon immer ein prekäres Geschäft. Du verdienst schnell, ja, als Freelance ist wirklich so, das merken wir auch. Deswegen zahlen wir zum Beispiel immer unabhängig davon, ob wir schon Budgets von unseren Kunden bekommen haben, immer freie zuallererst. Also das ist so, weil das kenne ich total oft. Und ich glaube, dadurch sind diese Schwankungen in Budgets, wenn du so quasi Solo-Unternehmerin bist, schneller zu spüren, weil dann kommst du schnell in so Momente, wo es hakt. Das merken wir natürlich als größeres Team. Größer, wir sind ja auch nicht riesig, ne? Wir sind irgendwie 10 Leute plus. Und aber merken wir nicht so, weil wir natürlich anders planen können. Und was die Budgets angeht, haben wir schon immer wild rumgeschiftet, weil wir auch ein bisschen breiter aufgestellt sind, sodass wir nie das Gefühl haben, wir verlieren die Lust, zum Beispiel in Produktionen irgendwie ja, 08, weißt du, mehr zu machen als 0815, weil man so denkt, ja, wenn ihr es nicht bezahlt, dann kriegt ihr es nicht. Da muss man aber natürlich schon gucken, wir sind ja auch an der Stelle, wo wir Kunden erziehen müssen. Was heißt erziehen? Mhm. Aber wo wir schon sagen, ihr wollt es haben, ihr wollt es Premium, ihr müsst die Leute fair bezahlen. Aber ihr kriegt dafür auch viel und ihr kriegt vor allem darüber hinaus auch ein Netzwerk und ihr kriegt, und ich glaube, das haben wir eigentlich immer relativ stabil durchgezogen in den letzten Jahren. Deswegen merken wir zum Glück davon echt nicht so viel in letzter Zeit. Aber merken wir nicht, aber ich habe auch, kenne das eben gerade in der klassischen Produktionsbranche, dass es da zum Teil richtig reingeregnet hat und auch ganz viele Produktionsfirmen zugemacht haben.
Eben, ja, eben. Das habe ich halt auch. Das war auch das Feedback, was ich bekommen habe. Mhm. Okay.
Alright, du hattest das gerade schon angeteasert und ich möchte da nochmal drauf eingehen, weil ich das so spannend und echt so ein tolles Projekt fand, was wir zusammen gemacht haben mit Catrice. Magst du einmal kurz erzählen, was da passiert ist, was ihr da für eine Rolle gespielt habt, was der Outcome, was die Story ist?
Ich glaube, das haben wir eben off-camera besprochen. Das hat gerade unseren HörerInnen gesagt, dass wir das schon angeteasert haben.
Nee, wir haben es nicht angeteasert, im Sinne von der Name ist noch nicht gefallen, aber ich glaube, du hattest eben gesagt, dass wir ein spannendes Projekt zusammen gemacht haben, oder nicht?
Zwei, Nabu und Catrice.
Ja, genau.
Ja. Ja, weil wir einfach so gut zusammenpassen.
Ja, genau. Und da müssen wir mehr reingehen, da müssen wir mehr verstehen.
Ja, Props an Charles und Charlotte und an Oderlein und liebe Brands, fragt uns an. Wir machen sehr, sehr gute Sachen zusammen.
True.
Ja, unter anderem eben dieses Catrice-Projekt, das wir gerade abgeschlossen haben. Deswegen hat das Jahr so wild angefangen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber normalerweise ist Januar also auch so produktionstechnisch immer so
bisschen
so reinkommen und so. Und das war diesmal relativ knackig, hat aber auch Spaß gemacht. Wir haben für Catrice ein Own Your Magic Studio haben wir entwickelt. Das ist eigentlich ein YouTube-Format, sollte es werden. Das hatte sich, glaube ich, der damalige Creative Director Yuting zusammen mit dem Jan von Oderlein ausgedacht in so einer durchzechten Nacht. Mhm. So sagt es zumindest die Legende. Und dann haben sie uns das vorgestellt und dann haben wir gesagt, okay, aber müssen wir noch mal ein bisschen Feinschliff machen. Und dann haben wir da diese 8-teilige YouTube-Serie entwickelt mit 2 Creatorinnen. Und ihr hattet den Part, das Ganze für Social auch nochmal so speziell spannend zu machen. Und gleichzeitig haben die dann eben auch, und das ist ja eigentlich so ein Case, den man sich immer wünscht, ne? So ein sozusagen, wir machen das nicht ein bisschen, sondern wir machen das richtig crazy ganz. Dann ja noch einen Store eröffnet, den man dann auch besuchen könnte. Also so ein bisschen Fiebertraum, aber irgendwie ein guter.
Ja. Und diese Store-Eröffnung war ja Teil von dieser YouTube-Serie.
Ja.
Ne? Also es ist ja quasi fast schon so eine Meta-Ebene. Ne? Also es hat ja angefangen mit diesem Ziel, diesen Store zu eröffnen. Mhm. Ne? Und dann gab es diesen Store wirklich, wo dann auf einmal Leute auch reingehen konnten und das in Real Life erleben.
Ja.
Fand ich auch crazy, weil das ist halt so eine zweite Ebene dadurch bekommen.
Ja, und es zeigt auch mal wieder, dass Menschen, also auch wenn das natürlich dann in so einem Store nur eine kleinere Zielgruppe erreicht, hat es ja aber schon in dieser Gesamtheit, ne, so dieses über eine Zeit von, Wir hatten 8 Episoden, wir hatten noch eine Partnerschaft mit MTV. Das heißt, es gab es auch im linearen TV. Ist jetzt auch natürlich nicht der Reichweitenbringer. Aber so dieses, so wir holen die Leute an verschiedenen Stellen ab und ziehen sie so in diesen magischen Bann. Das hat wirklich ganz gut funktioniert. Und auch so zu sehen, wie die Leute sich freuen, sowas dann auch im echten Leben zu sehen. So, ne? Das ist irgendwie schon auch schön, weil wir leben halt auch hier in der physischen Welt.
For real? Ich nicht. Ich lebe auf TikTok. Nee, Spaß.
Aber ist so gut, das musst du mir verraten, wie du das machst. Das ist für meine Zukunft.
Ja, einfach mal abtauchen. Ne? Nee, interessant, weil wir ja auch gerade in unserer letzten Episode tatsächlich, in unserer letzten Podcast-Episode, über physisch, also darüber gesprochen haben, dass es immer mehr wieder dahin zurückgeht, und das gerade wieder ein Trend sind, klar, jeder Trend hat einen Gegentrend. Wow, ich verhaspel mich gerade. Aber dass es immer wieder mehr dahin geht, Brands auch anfassbarer zu machen. Und das ist ja auch dort total entstanden. Also ich sag mal, auf jeder Social-Plattform, auf jeder Social-Ebene, Shortform, Scalable Video, eine lange YouTube-Serie, 8 Folgen, MTV, lineares TV und dann halt auch noch anfassbar. Also ich meine, geiler kannst du es ja eigentlich nicht machen, oder? Hat jeder in Deutschland gesehen.
Ja, irgendwie, also wir haben den Case-Film, also wir haben quasi alles nochmal komprimiert, wo wir alle Zahlen, von denen ich schon die Hälfte vergessen habe, also natürlich alle toll reingepackt haben. Aber was so hängen geblieben ist, waren so 37 Jahre Watchtime auf YouTube und ich war so, wow, das ist sehr viel Lebenszeit. Aber ich hoffe, well spent und verteilt auf viele, viele Leute. Ich glaube, weil du sagst mit den Real-Life-Experiences, ich glaube, das ist eigentlich immer der Kern sein sollte, weil wir wollen ja, dass Menschen relaten können mit irgendwas, was in ihrem Leben zu tun hat. Und es muss nicht immer ein Store sein, das ist natürlich ein wahnsinniges Invest, aber wir haben das auch in der Zusammenarbeit mit Live Nation gesehen. Ich glaube, dass eine Repräsentanz im echten Leben, und es kann auch eine Produktion sein, wo echte Menschen vor Ort sind und sich austauschen, immer quasi der Anfang ist und man die auch dann medial so weiter stricken kann, dass sie vielleicht mit dem eigentlich, also keiner will Event-Recap sehen, zum Beispiel. Ne? Also sozusagen, wir machen mehr Experiences und dann machen wir Recaps auf TikTok. Ist so, don't know, glaub nicht. aber zu sagen, was können wir denn zum Beispiel, jetzt Beispiel Live Nation, wenn wir ein Festival haben, wie Lollapalooza zum Beispiel, was können wir dort vor Ort machen mit den KünstlerInnen, die da sind, die man sonst vielleicht schwerer bekommt? Wie können wir da Brands und Artists zusammenbringen und was machen, was dann auch noch relevant ist für jemanden, der nicht bei der Experience dabei war? Das ist eigentlich interessant. Und ich glaube, so kann man diese Sachen eh immer integriert denken, ohne denken zu müssen, dass man Events macht von der Größenordnung, wie zum Beispiel, was haben wir damals gemacht, Red Bull Soundclash, die selbst schon so eine Größenordnung haben, dass daraus ein Geschäftsmodell wird. Mhm. So, ich glaube, das...
Boah, das fand ich so geil damals. Ich hab dieses eine KIZ und...
Kanye West.
Nee. Und wer ist denn diese deutsche, Kraftklub. Habt ihr das gemacht?
Nee, wir haben Bowser haben wir gemacht.
Was?
Wir haben den Bowser gegen den Rest der Welt. Das war auch eine wilde Mischung. Das war irgendwie Bowser mit Lena Meyer-Landrut und so. Das war fast ein Schlagerfestival. Nein, natürlich nicht. Okay. Und den ersten, den davor mit, das war Old School versus New School. Das war, wer waren da alles dabei? Ich schicke euch später den.
Macht es mal.
Ja, aber das war ein geiles Format. Also.
Ja, vor allem, das war halt zum Beispiel genau so integriert gedacht. Ne? Du hattest als Endprodukt war quasi dieses riesige Konzert oder diese Show, die dann auch live gestreamt war. Aber du hattest halt eine riesen Journey dahin, die nicht unbedingt immer nur war, also bei dem Bowser Soundclash war das wirklich perfekt orchestriert, muss man sagen. Es war auch ein Riesenerfolg. Also sozusagen, wir haben mit dem Formate gemacht, die erstmal mit dem Soundclash per se nicht unbedingt was zu tun haben. Und das hat Red Bull eh recht früh verstanden, muss man sagen, dass man eben Artists keine Claims aufsagen lassen muss, sondern dass es einfach reicht, quasi zu sagen, wir sponsern euch den Raum oder wir stellen das Studio zur Verfügung oder. Dass da so Dosen in der Gegend rumstehen, war dann halt so. Ja. Aber das war schon relativ frei. Und da war eben so eine ganze Content-Orchestrierung bis zum Soundclash inklusive irgendwie Musikvideo in Sao Paulo drehen. Und das war schon irgendwie cool gedacht. Und vor allem halt, aber auch wie bei Catrice jetzt, wenn man sowas halt mit denen bespricht, die dann auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen und die sagen, ah ja, ja, erzähl mal, mhm. ah ja, ja, wieso nicht, lass mal machen. Ah ja, gut, dass du es sagst. So, das ist irgendwie, macht schon Spaß, kennt ihr ja selber.
Voll. Ich finde aber schon, dass viele, also das Red Bull-Beispiel, ich finde es bemerkenswert, also wie früh die das Game verstanden haben, ne, mit dem Media House.
Vor allem im Vergleich Marken, dazu, dass es so viele immer noch nicht heute
gibt. Ja, genau, das meine ich ja. Wie viele Marken, ich weiß nicht, was bei euch, wie viele Marken sich immer noch damit schwer tun, wo immer noch der Klassiker kommt, ja, aber was hat das denn mit dem Produkt zu tun, wenn Bowser jetzt ja nicht die Red Bull-Flasche in die Kamera hält oder nicht zumindest einen Song macht über Red Bull, dann lohnt sich das. Das reicht doch nicht, dass es da hinten drin steht, ne, wirklich diese Plattform zu sein.
Mhm. Und auch immer so dieses so, okay, ja, alles freigegeben und dann am Ende so, ja, dann hätten wir ja noch so drei Assets, wo sie noch so sagt, XY ist einfach die beste Brand. Und du bist halt so, nee, das haben wir auch nie so abgesprochen. Ja.
Es ist auch einfach nicht cool. Also es kommt ja auch tatsächlich bei der Audience der Leute, die man ja will, auch nicht so gut an. Wobei man fairerweise sagen muss, es kommt natürlich auch total aufs Produkt an. Also alles, was aus dem Lifestyle-Sektor kommt, tut sich natürlich leichter, eine Plattform zu sein, ohne ein krasses Branding. Also wenn Nike ein Apache-Musikvideo durchbrandet, ist es nie blöd, weil das ist halt wie eine Editorial-Fashion-Strecke. Ne? Also das ist ein Produkt, das man organisch integrieren kann. Während wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Artist für Instant-Nudelsuppe, da müsste man sich schon mal ein bisschen mehr Gedanken machen, dass das eben nicht komisch ist oder wie man das dann erzählt. Aber ich meine, solche Projekte hatten wir zum Teil auch schon. Dann muss man, glaube ich, den Marken so ein bisschen mehr erzählen, dass sie ein bisschen wegkommen müssen von diesem klassischen Testimonial, das so einen bestimmten Style vertritt, hin zu was hat denn die Person für eine Geschichte? Also ein bisschen mehr Interesse an den Personen. Und dann, glaube ich, verargumentieren sich diese längeren Contentformen oder anderen Contentformen für die Leute mehr. Weil die sind das so gelernt, die haben das, glaube ich, so gelernt, auch so zu sagen, wir wollen eine bestimmte Zielgruppe. Da ist doch diese berühmte Person eine gute Vertreterin. Dann nehmen wir die doch, weil die sieht cool aus oder so. Und daraus lässt sich natürlich nicht so gut ableiten, was man drumherum noch alles machen könnte, außer ich bin cool, dieses Produkt ist cool, kauf das.
So. Cool. Meinst du nicht, dass man immer mit einer guten Idee oder eine gute Plattform bauen kann? Also selbst für eine Versicherung oder selbst die Telekom oder sowas?
Auf jeden Fall.
Also ich glaube, klar, ich bin bei dir, es ist schwieriger, ne? Je weniger lifestyleiger es wird, weil einfach dieser Coolness-Faktor und diese Nähe nicht da ist. Aber ich glaube schon, dass du das mit einer guten Idee hinbekommst. Du musst es halt nur konsequent durchziehen.
Das ist die Königsklasse, ja.
Das ist die Königsklasse und es ist schwieriger. Du musst vielleicht auf eine andere Ebene gehen, die dann emotionaler ist. Ne? Bei Telekom gehst du halt nicht auf einen Mobilfunkvertrag, sondern gehst halt auf
Hass im Netz.
Ja, Hass im Netz zum Beispiel, ja. Oder gehst auf das Verbinden, Menschen verbinden oder in dem Moment eben Menschen nicht verbinden. Ne? Also dann bist du halt viel weiter weg. Aber ich glaube, da musst du eher auf diese Purpose-Ebene gehen. Aber ich glaube schon, dass du das bei jedem Produkt kannst. Ne?
Ich glaube das auch. Aber ich glaube eben, dass man da schon eine andere Herangehensweise braucht, als in der klassischen, ich mache ein Moodboard für ein, also keine Ahnung, unser CI ist lila und rosa und dann passt doch Person XY gut dazu, weil die hat doch jetzt genauso diesen. Und ich glaube, da geht es eher darum, fast auch journalistisch zu arbeiten und zu sagen, für was steht die Person? Es gibt ja auch gar nicht mehr so die, das ist auch total spannend, gar nicht mehr so diese Überstars, die so eine Mehrheit oder so eine Generation, ich finde das auch mit Gen Z schon immer schwierig, was bedeutet, das ist ja keine einheitliche Kohorte, also wenig Leute, die so einen Mainstream auch abholen, sondern eher zu sagen, ich finde jemanden zum Beispiel in einer bestimmten sehr großen Nische sehr spannend und wie kann ich den mit meinem Produkt verknüpfen und gleichzeitig noch verständlich machen für andere sehr große Nischen. Wenn wir von Nischen sprechen, sprechen wir von sehr, sehr relevanten Reichweiten zum Teil. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung und da geht es eben darum, ein bisschen tiefer zu gehen. So.
Cool. Die Frage muss ich stellen. Braucht guter Content, weil die Beispiele waren ja immer sehr, selbst wenn es eine Nische ist, immer sehr Celebrity-fokussiert. Ne? Geht guter Content auch ohne Celebrity, also komplett mit No-Names in Anführungszeichen?
Ich glaube schon. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an. Manchmal ist die Marke ein Hebel. Manchmal, also es, wenn man eine starke Marke hat, die wo grundsätzlich ein Interesse, und dann kommt es natürlich auf den Inhalt an, ne? Aber grundsätzlich Interesse besteht, dann hat diese Marke auch die Chance. Wir haben für Nike zum Beispiel auch schon Projekte gemacht mit Leuten, die gar nicht bekannt waren, wo wir dachten, die müssen gepusht werden. Wir haben ganz am Anfang in der Zusammenarbeit ein, das hieß irgendwie New Femininity-Projekt gemacht, wo wir drei ProtagonistInnen, die so in der klassischen Werbung zu der Zeit zumindest nie den Weg in die Vogue geschafft hätten, gefeatured haben. Das war super erfolgreich, weil die Brand quasi diese Strahlkraft hat zu sagen, wir zeigen euch jetzt mal, was wir unter Weiblichkeit verstehen. Und das ist viel mehr als ein Cis-Spektrum. So. Da ist es, glaube ich, ja, leichter. Ich glaube, die Geschichte ist schon, muss schon striking sein, wenn man das macht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Media halt nach wie vor eine große Rolle spielt. Also kein Mensch wird den Anspruch haben, eine Kampagne, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber eine Kampagne auf dem Wunsch oder auf der Hoffnung auf einen viralen Hit zu bauen, das wäre einfach Quatsch. Man muss schon dafür sorgen, dass eben die Dinge, die man erzählt, entsprechend auf den verschiedenen Kanälen eben auch beworben werden. Und ich finde das auch nicht, ich finde das auch nichts unmoralisch, das ist immer so ein bisschen so, oh, und dann Media und dann habt ihr da, aber es ist ja klar, ich meine, es gibt so viel, also im besten Fall macht man so guten Content, dass man damit kein Problem hat, wenn er Leuten vorgeschlagen wird. Ich finde, das sollte eigentlich so die, der innere Kompass sein. Und dann muss man einfach gucken, wo man den featuret. Ich glaube, es geht. Aber es müssen schon interessante Geschichten sein.
Ja, ja, spannend. Ja.
Vielleicht noch eine letzte Frage, weil ich habe schon eben ein Zeitzeichen bekommen. Eine letzte Frage noch inhaltlich, weil wir jetzt ganz viel über Kollaboration und Celebrities und CreatorInnen gesprochen haben. Hast du irgendetwas, wo du sagst, hey, das habe ich in letzter Zeit gemacht oder das habe ich in letzter Zeit gesehen? Das muss gar nicht unbedingt, klar, ich würde mich freuen, wenn es Social ist, weil wir heißen ja nicht ohne Grund Social Vita, aber sowas wie eben Catrice, da hattet ihr auch mit CreatorInnen gearbeitet. Hast du noch was anderes gesehen, wo du sagst, boah, das war eben geiler Brand, Creator slash Celebrity Fit?
Boah, bestimmt eine ganze Menge. Wobei ich tatsächlich, ich muss echt sagen, die letzten zwei Monate versucht habe, überhaupt nichts zu gucken. Das ist wirklich wahr. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal ist es total, manchmal ist man so in so einem Machmodus und sehr reaktiv und sehr schnell. Wie bei so einem Tennismatch. So die Bälle kommen und man reagiert und so. Und das ist total gut und wichtig. Aber ich merke dann immer, damit mein Gehirn wieder zu Kräften kommt, brauche ich immer so Phasen, wo ich so idle bin. Deswegen habe ich tatsächlich ganz, ganz wenig aktuelle Cases im Kopf. Aber sag mal einen und dann kann ich dir was dazu sagen. Wahrscheinlich fällt es mir dann sofort ein.
Mir fällt nämlich nichts ein. Deswegen habe ich dich gefragt. Aber wenn dir auch nichts einfällt, ist es vielleicht einfach ein Zeichen, dass gerade nicht so viel Gutes auf dem Markt ist.
Ja, wir müssen wieder ran, Leute.
Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ja. Mir fällt ein, aber ich hoffe, dass das nicht ausufert. Was hältst du denn von dem Stefan Raab Comeback als alte Content?
Ja, also kann man sagen, gut gemacht.
Ja.
Ob das jetzt, ob ich das jetzt persönlich brauche, weiß ich noch nicht. Da habe ich mich jetzt noch nicht aus meiner Idle Time noch nicht.
Ja.
Aber es spielt natürlich schon mit dieser Mischung. Ich habe ja vorher gesagt, ich glaube, es fehlt ja so ein bisschen. Was heißt, es fehlt nicht. Aber es ist einfach, es gibt nicht die großen verbindenden Stars oder diese Menschen, die so die Oma und gleichzeitig den Enkel irgendwie hinterm Ofen vorholen. Und Stefan Raab ist halt, hat halt diesen, tut mir leid, Stefan, ich bin wahrscheinlich dir altersmäßig gar nicht so unähnlich, aber diesen Urgestein-Faktor. Und ich glaube, das ist ganz gut ausgespielt, sozusagen.
Wobei ich mich halt so frage, er ist halt, ist diese Countdown eigentlich schon abgelaufen? Hat er es geschafft?
Er hat dieses Box, er boxt gegen Regina Halmich, heißt sie ja.
Aber hat er nicht schon
mal? Hat er schon zweimal gemacht, hat zweimal verloren, ist halt Weltmeisterin oder deutsche Meisterin. Sie hat ihm die Nase gebrochen.
Okay, aber er hatte doch auf dem TikTok, war doch, wenn dieses Video bis XY 100 Millionen Views hat, dann mache ich das und das.
Dann wird er Fitness-Influencer wie Pamela Reif und das hat er nicht geschafft und deswegen ist jetzt die Niederlage, dass er sich wieder verprügeln lässt. Oh. Ich finde es krass, weil dieser Typ war...
Okay, das habe ich da, also die Auflösung nicht...
Genau, also ich denke mir nämlich, also ich fand nämlich, also es gibt so, es ist so spannend und das sprengt jetzt den Rahmen, aber ich frage mich, was ist passiert, dass dieser Mensch auf einmal vor 10 Jahren fulminant auf dem Höhepunkt seiner Karriere weg ist, also mit wie viel Selbstbewusstsein, wie viel Stolz hat er die Bühne verlassen. Man hat nichts von ihm gehört. Es gibt, glaube ich, noch nicht mal so ein Foto von diesem Menschen. Klar hat er im Hintergrund zur Seite Sachen gemacht. Er ist weg und auf einmal kommt er wieder hoch. Und dann hat er, obwohl er wahrscheinlich einer der kreativsten Köpfe der deutschen Fernsehindustrie ist, bringt er wieder ein Format zurück, was er halt schon tausendmal gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er kein Risiko eingehen will, weil er weiß, dass es funktioniert. Er braucht kein Risiko, er weiß, dass es funktioniert. Es ist egal, was er macht. Das Ding wird auf Wetten, das Level, würde ich sagen, plus 10 Millionen Menschen, wenn sie es im Fernsehen anschauen, halt, auf allen Plattformen. Irgendwo ist es krass, auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, ich hätte mir mehr erwartet, aber er hat es schon gut gemacht, aber das Asset war nicht, ich weiß es nicht.
Und auf der anderen Seite muss man aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ich habe es nicht gesehen.
Ja, aber
ich habe es nicht gesehen, und Pascal hat es mir gezeigt und du bist noch mal älter als ich.
Ja, immer die 2 Jahre.
Ja, ich glaube, die 2 Jahre machen tatsächlich
kein Age-Shaming hier, Leute.
Nein, kein Ageism, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, die 2 Jahre machen, was Stefan Raab angeht, halt schon noch mal einen Unterschied. Mhm.
So. Ich glaube, weißt du, was eher so, vielleicht haben wir es deswegen auch nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja auch ein bisschen so eine Renaissance von so Dude-Content. Und das passt da, glaube ich, ganz gut rein. Vielleicht hat er sich auch gedacht, jetzt machen die anderen genau das Gleiche nochmal. Vielleicht muss ich doch nochmal mit mir. Ich weiß es nicht. Das ist
so phänomenal. Ich will gerne wissen, was da abging. Naja, mit Blick auf die
Stefan,
Zeit.
Wenn du das hörst, melde dich.
Ja, komm vorbei.
Wir haben noch 2 Fragen, die wir immer stellen. Und zwar, Nummer 1. Hast du in letzter Zeit irgendwas, haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen abgegriffen, aber es ist noch mal ein bisschen eine andere Frage. Hast du in letzter Zeit irgendwas richtig Geiles auf Social gesehen? Irgendeine Kampagne. Muss jetzt gar nicht mit einem Creator oder einem Celebrity sein. Irgendeine Brand, die was Cooles gemacht hat. Irgendein Creator, der oder die was Cooles gemacht hat. Geile Kampagne. Cooles Organic Acid.
Catrice.
Ja, ist natürlich. vielleicht mal was ganz anderes. Also ich finde tatsächlich, was mich freut, wenn ich so auch bei meinen Kids zum Beispiel, wenn die fangen so an, so Musik zu hören, ne? Und was ich vielleicht ohne jetzt zu sehr in diese Stefan Raab Nostalgia-Kerbe zu schlagen, aber ich finde irgendwie, ich habe so das Gefühl, so Artists finden sich auch noch mal wieder so stilprägend neu. Also Lil Nas X zum Beispiel ist so ein total gutes Beispiel dafür, wie man Musikvideos machen kann auf einem Niveau, das eben auch ein Storytelling hat oder eine Stilprägung ist. Und vielleicht ist das jetzt nicht direkt eine Brand, die auf einem Social-Kanal irgendwas besonders geil macht, aber so eine Person, die sich selbst auch entwirft. So, das ist, glaube ich, so mein Highlight aus den letzten Wochen. Liegt aber auch daran, dass ich gerade 2 Wochen mit meinem älteren Kind unterwegs war und auf Dauerschleife dieses Album gehört habe und die Videos dazu angeguckt habe. Und ich war so richtig, ich war so richtig hype davon. Schon lange nicht mehr. Ich dachte, boah, das ist richtig toll.
Ja, cool. Ja, ist mal was ganz anderes, ja, für die geile Antwort. Und dann die letzte Frage des Tages. Wer soll denn nach dir auf diesem Stuhl sitzen, auf dem du dich gerade befindest? Was ist eine Empfehlung für einen nächsten Podcast-Gast?
Okay, sag mal 3 Sachen, die der Gast, die Gästin mitbringen soll. Was wünscht ihr euch?
Social Knowledge im Social-Media-Kosmos. Kein Asshole.
Er hat irgendeinen spannenden Blick, irgendwas Unerwartetes, Ungesehenes.
Das waren 3 Sachen.
Perspektiven, ja. Gerne Frauen auch.
Ja, gerne Girls.
Ja.
Oder Women.
Also, wer in letzter Zeit öfter, mir fallen ganz viele tolle Frauen ein, ich mache euch eine Liste.
Ja, geil, let's go.
Aber jetzt so spontan würde ich tatsächlich, wer mir eben in letzter Zeit öfter über den Weg gelaufen ist, auch in einem Projektkontext, auch jetzt tatsächlich beim NABU wieder, ist die Isa Dauer. Die finde ich sehr, sehr interessant, weil sie gar nicht so ein klassisches Social-Tier ist, sondern eigentlich eben aus dieser, was ihr vorhin angesprochen habt, eher so Management-Ebene kommt, aber auch so ein Tausendsasser ist. Also wir haben irgendwie, siehst du, jemand, die sehr schnell spricht und schnell denkt und so eine wilde Mischung macht. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn Leute nicht so auf eine Perspektive festgenagelt sind, sondern von mir ist auch noch Pizza backen oder so. Also das kann sie, glaube ich, nicht, weiß ich nicht. Aber die finde ich tatsächlich, da würde ich auch gerne noch mehr von ihr hören, glaube ich. Das ist ein ganz wilder Ritt, glaube ich, mit ihr.
Ja, das stimmt. Die macht echt gute Sachen und ist in der Öffentlichkeit nicht so präsent. Sie könnte präsenter sein, das stimmt schon, ja.
Cool. Vielleicht hat sie auch keinen,
fair enough.
Ja. Aber
ist ein guter Punkt. Sehr spannend.
Die mag ich irgendwie, die finde ich ganz
nice.
Gut.
Geil, ja,
machen wir mit. 1000 Dank für deine Zeit, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte noch eine Stunde weiter mit dir quatschen können.
Danke.
Nächstes Mal.
Bis dann. Ciao.
Danke euch. Tschüss.
Ciao.
Ihr Lieben, wir hoffen, es hat euch gefallen bei der, die das Social Media Podcast Social Vita. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Follow auf allen Plattformen da, schickt uns Feedback as always und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Schüsseldorf.